Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute mal wieder über Kino, über den Film Atomic Blonde mit Charlize Theron. Bei mir ist die Lara. Hallo.
Hallo.
Lara und ich haben den Film schon gesehen. Die Lara wird aber die ehrenvolle Aufgabe übernehmen, mal kurz zu sagen, um was es in dem Film überhaupt geht.
Ja, Atomic Blonde spielt im November 1989 in Berlin. Und was war da? Klar, das ist kurz vor der Mauer, bevor die Mauer gefallen ist. Aber noch ist es nicht so weit. Und natürlich sind sich alle beteiligten Parteien, also Sowjetunion, Russland, Ostdeutschland, aber auch auf der Westseite, Großbritannien, Amerika, Frankreich, sind sich nicht besonders grün. Und dann passiert es leider, dass in der Stadt eine Liste auftaucht bzw. verloren geht, die die ganzen tätigen Spione, die in Berlin so zusammen ihr Werk tun, auf einer Liste stehen, und die wird irgendwie landet auf dem Schwarzmarkt quasi. Und dann soll MI6-Agentin Lorraine wird dann nach Berlin geschickt, um diese Liste zu finden. Lorraine Broughton, gespielt von Charlize Theron. Sie trifft auf den dort ansässigen lokalen zuständigen Agenten. Das ist David Percival, gespielt von James McAvoy. Und mit dem zusammen soll sie versuchen, diese Liste wieder zu finden. Das Ganze hat dann noch ein paar Verstrickungen, und es kommt natürlich dann noch andere AgentInnen dazu. Und läuft dann am Ende doch auf eine sehr ein actionreiches Verwirrspiel hinaus.
Hm. Als Hintergrundwissen sollte man wissen, dass der Film von Regie führte David Leitch. Das war der Co-Regisseur von John Wick. Und das merkt man dem Film total an. Also ich muss sagen, ich war ja ziemlich gehypt, als ich das erste Mal davon gehört habe, ein paar den Trailer gesehen und auch diese gut choreografierten Actionsequenzen, die man schon da in dem Trailer sieht. Das sah alles sehr gut aus. Mhm. Als ich dann den Film gesehen habe, war es dann bei mir so, ich fand den, der dauert ja fast 2 Stunden, ich fand den fast eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde relativ langweilig. Und dann wird es besser. Wie ging es dir?
Mir ging es nicht so. Ich fand den ziemlich durchgängig gleich. Ich fand ihn nicht überragend. Ich fand halt diese Ideen, die er hatte, auf die wir jetzt gleich noch näher eingehen werden, ganz okay. Ich fand es nur schade, dass es sich nicht so recht entscheiden wollte, was der Film jetzt genau sein möchte. Und das ist das, was ich dem Film auch so ein bisschen hauptsächlich ankreide, weil er funktioniert so, wie er ist, für mich ziemlich gut, aber ich hätte gerne diese Entscheidung gehabt.
Was meinst du jetzt? Also ich muss sagen, ich fand den relativ straight von Anfang an, also mir ging es nicht so. Mhm. Ich hatte da so einen John Wick in weiblich quasi erwartet.
Ja, das ist ja genau das Problem.
Dass er dann so ein bisschen ernsthaft wird, fand ich das nicht. Aber du hast vorhin was gesagt, der war gleich, hast du gesagt.
Ja.
Eben gerade. Und das war das, was mir so am Anfang oder die erste Stunde wirklich schwer gemacht hat, wo ich ihn auch wirklich langweilig fand. Das war immer der gleiche Rhythmus.
Hm.
Also die ist in die Stadt gekommen, Action-Szenen, also es ging dann irgendwie so Neue Deutsche Welle-Soundtrack, irgendein Song los, natürlich auch mit 99 Luftballons und was weiß ich, was man da alles so kennt. Und da kam da eine Action-Szene, und das hatte für mich keinen Rhythmus.
Hm.
Also das war so irgendwie so bum, 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 und dann hat es halt irgendwann losgelegt. Aber bis dahin fand ich es schon langweilig, weil er auch versucht hat, da irgendwie eine relativ simple Geschichte, ja, sehr kompliziert zu erzählen. Also es war so, man muss ja wissen, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, weil damit fängt es ja an, das ist ja quasi eine Nacherzählung.
Ja, es ist ein Debriefing.
Sie wird verhört von ihren Vorgesetzten, nachdem sie aus Berlin zurückgekommen ist, und wir erfahren dann, was da alles passiert ist. Und das fand ich, war unnötig.
Hm.
Ja. Diesen Schlenker zu machen, da diesen erzählerischen Kniff zu machen, weil wenn man mal die Story sich so vor Augen führt. Du hast ja gesagt, da verschwindet eine Liste und alle Agenten sind hinter der her. Es gibt da noch so einen geheimnisvollen Doppel-Triple-Agenten, der so bisschen mich so an so, also der so ein bisschen aufgeführt wird, aufgebaut wird wie so Kaiser Soße bisschen. Ne?
Ja, ja, genau. Der immer gesucht wird, aber nie gefunden.
Der immer gesucht wird, von dem man nicht kennt, wer ist es und so weiter. Aber diese ganze Struktur von der Handlung, von dem Drehbuch fand ich jetzt ein bisschen unnötig.
Naja, also die Struktur, sage ich mal, orientiert sich halt sehr stark an der Vorlage, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Atomic Blonde beruht auf einem Comic, der original The Coldest City heißt, von Anthony Johnston.
Johnston,
Sam Hart, genau. Und der wurde jetzt auch nochmal mit dem Cover von dem Film, wird das nochmal neu aufgelegt, bei Unipress ist das rausgekommen. Und deswegen ist das Drehbuch und die Story, der Verlauf auch so, wie er ist. Also das Debriefing ist genau das, womit der Film anfängt. Okay. Und so funktioniert das Ganze. Aber bevor wir da gleich nochmal eingehen drauf, wollte ich nochmal kurz auf den Stichpunkt mit David Leitch, John Wick und so weiter. Mhm. Und der macht ja jetzt auch ist jetzt auch der Regisseur von dem zweiten Deadpool-Film. Und ich finde, das merkt man im Film halt total an, dass der eben halt erstens nur das bisher gemacht hat oder nur in diese Richtung Filme gemacht hat. Der ist ursprünglich nämlich, glaube ich, gar kein ausgebildeter Regisseur, sondern Stunt-Coordinator. Und das, finde ich, merkt man dem Film halt schon an. Und das adaptierte Drehbuch hat ein Kurt Johnstedt gemacht und der hat halt so Sachen wie die beiden 300 Filme mitgeschrieben. Also jetzt auch nicht die inhaltlich total tiefgründigsten und das finde ich halt schon ein Problem. Und was halt noch viel stärker ist, du hast gesagt, du hast den Trailer gesehen und warst gehypt, weil du dachtest, jetzt kriegst du John Wick mit einer Frau in Berlin in der 89. Und das ist halt so einer meiner größten Kritikpunkte, weil der Trailer völlig in die falsche Richtung Erwartungen weckt. Während John Wick ja Gun-Fu ist, also ellenlange Actionsequenzen, in denen der Hauptdarsteller mit seinen Waffen wie ein Martial Arts Meister durch Massen an Gegnern fräst und arbeitet, ist es ja bei Atomic Blonde auch nicht so. Also es gibt eine Szene, wo sie ein paar mehr Leute, und das ist die später schon angekündigt war und die dann auch im Trailer so ein bisschen noch schon angedeutet wurde. Aber ansonsten sind die Action-Szenen sehr kompakt, finde ich, und hat auch nichts mit Gang Fu zu tun und so weiter. Ist auch nicht so stilisiert, nicht so schnell. Und deswegen weckt der Trailer halt völlig falsche Erwartungen. Also das ist halt kein John Wick mit einer Frau. Ist es halt überhaupt nicht.
Ja, also gut, aber was man schon sagen kann, es ist schon eindeutig ein Actionfilm. Also
ja,
und
so das
ganz,
ist halt
ganz so falsche Erwartungen, finde ich, weckt er dann.
Ja, aber Actionfilm heißt ja erstmal nichts, ne? Also
ja, klar.
Marvel und auch DC-Filme sind Actionfilme.
Nee, weil das eben so klang von dir, völlig falsche Erwartungen. Nicht, dass man, also keiner soll jetzt denken, das ist so ein John le Carré-Film, also so ein ernsthafter Agenten. Thriller oder sowas, ja, der langsam erzählt ist oder so und wo sie jetzt einfach die Action-Szenen in den Trailer gepackt haben, um die Leute zu kriegen. Also nur das wollte ich sagen. Also
ja,
ich stimme dir da vollkommen zu, aber es ist schon ein Actionfilm und so weiter.
Was wiederum das Problem ist, was ich habe, was darin begründet ist, dass es halt die Kombination aus Drehbuchautor und Regisseur ist, die sie ist, weil das ist genau das Problem. Ich hätte nämlich lieber das Ganze als Agenten-Thriller gehabt, dann hätte das Ganze nämlich viel besser auch, glaube ich, funktioniert. So ist es, aber so ist es halt was anderes. Es ist auch eine Möglichkeit, da ranzugehen, aber ist jetzt nicht das, was ich so mir erhofft hätte, sage ich mal. Ich hatte aber trotzdem viel Spaß mit dem Film.
Ja, dem Film fehlt dadurch die politische Brisanz, sage ich mal. Mhm. Also er verlässt sich zu sehr auf diesen Look. Mhm. Da muss ich ja auch noch dazu sagen, also ich muss ja sagen, egal, ob der Mann jetzt nur Stunt-Koordinator war, ich weiß nicht, inwieweit er da mit dem Kameramann Jonathan Seeler zusammengearbeitet, was der für einen Einfluss hat. Das ist ja auch der Kameramann von John Wick oder so. Auch für Deadpool, Transformers und so weiter. Das, also der sieht gut aus, der Film.
Ja,
also das sind, der ist stylisch as hell, wo man mal so sagen kann. Ich hatte spontan gedacht, der Film, auch so inhaltlich und so weiter, der Film wirkt wie so ein Luc Besson-Film aus den 80er Jahren.
Ja, absolut, ja? Genau.
Dieses Neonhafte und das Ganze, ich weiß nicht, ob das irgendwie so im Kopf war, der Cela ist ein Franzose.
Könnte gut sein, dass das...
Ob der irgendwie da was mitgemacht hat, so wie ich, wenn ich mal seine Filmografie durchgehe, da ist, glaube ich, kein Luc Besson-Film oder
ja,
so.
Aber das
ist ein Midnight Meat Train. So ein Midnight Meat Train hat er. Okay.
Aber das muss ja auch nicht sein, um von Luc Besson beeinflusst zu sein.
Also nee, klar, aber man hätte jetzt so vermuten können, Luc Besson hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen Ruf, so Actionfilme,
mit Lucy
ein bisschen Oberfläche.
Und so.
Ja, genau. Und der sieht gut aus, der Film. Das macht er ja gut. Ja,
ja, also er spielt halt wie alles momentan, was irgendwie cool und hip sein will, spielt halt auf diese 80er-Jahre-Nostalgie ohne Ende an. Du hast so Überschriften, also diese Einblendungen, die sonst immer im sehr zurückhaltender, meistens sogar in irgendwelcher stilisierten Schreibmaschinenschrift irgendwie bei solchen Action-Thrillern eingeblendet werden oder mal so ein bisschen dezent unten am Rand stehen, wird halt hier so wie mit einer Spraydose über den Screen geschrieben. Und du hast es schon gesagt, der Soundtrack, dann die Klamotten und es gibt so eine Szene in so einer, ich sag mal, in so einem Club auch, beziehungsweise die Berliner Szene von damals wird auch mal thematisiert. Die versuchen schon wirklich so sehr stark auf diesen Nostalgie-Bonus der 80er Jahre, der späten 80er Jahre einzugehen, finde ich. Aber ja, also ich hatte halt trotzdem, sobald ich mich damit abgefunden hatte, dass ich jetzt nicht den knallharten Spionage-Thriller bekomme, hatte ich eigentlich auch am Anfang die erste Dreiviertelstunde ziemlich meinen Spaß damit, weil ich fand das eigentlich schon ganz gut gemacht alles. Ich mochte das, dass es mal so, 10 Minuten passiert eher mal so weniger, ist ruhiger und sie versucht so ein bisschen rauszufinden, was Sache ist, und dann gibt es wieder eine Action-Szene. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil somit hast du nicht dieses Dauerfeuer, wie zum Beispiel bei John Wick, wo es ab einem gewissen Zeitpunkt kriegst du ja überhaupt keine Ruhepunkte mehr. Oder auch bei vielen anderen Actionfilmen. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch nicht so, dass du ewig darauf warten musst, dass mal was passiert. Wenn du jetzt natürlich sagst, okay, es ist immer der gleiche Rhythmus, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn man das halt einmal raus hat, dann kann das nicht mehr überraschen. Aber wie gesagt, also da denke ich mir dann, ja, von jemandem wie dem 300-Regisseur und von dem John Wick-Typen, der jetzt Deadpool auch macht, da erwarte ich jetzt auch nicht, dass der total abgefahrene kreativen Sachen macht. Ganz ehrlich nicht. Also das ist dann so eine gute Brainless-Unterhaltung gewesen, sage ich mal.
Ja, ich fand's halt schade, weil er hatte ja dann nach einer Dreiviertelstunde, ging die Handlung erst so richtig los, als sie diesen Spyglass, also das Codename Spyglass, ein Überläufer da rausschmuggeln müssen. Und da fängt der Film in meinen Augen an, auch richtig spannend zu werden. Und ich meine, ich fand's sowieso schade, dass sie den Eddie Marson, ein bisschen, das ist ein super Darsteller. Den kennt man vielleicht jetzt, also das Gesicht würden viele kennen, das kennen wahrscheinlich einige aus Ray Donovan, der Fernsehserie.
Ja, das ist das Aktuellste jetzt auf jeden Fall.
Ja, oder er war in Sherlock Holmes im letzten drin, der hatte auch mal so einen kleinen Thriller.
Er hat den Wie von wie Vendetta mitgespielt. Er spielt immer so kleinere Nebenrollen. Also das Gesicht, das ist so einer von denen, wo man sagt, den habe ich schon 100-mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt.
Ja, und das fand ich ja echt schade, dass sie ihn so lange so ein bisschen zurückgehalten haben. Da hat er mal eine interessante Rolle, und da geht der Film auch richtig los.
Ja.
Und vorher fand ich halt, da passierte nichts. Ja, also die haben dann so Andeutungen gemacht, die saß dann da in ihrem total cool in ihrem Verhör, in dem Verhör drin, und hat alles so locker abgetan. Und dann finde ich auch, ab dem Punkt wird sie auch so ein bisschen, also da kommt sie als Mensch mehr rüber, ja. Und da kommt halt auch diese Action-Szene. Und die Action-Szene von der ich spreche, die entschädigt für vieles. Ist in meinen Augen eine der besten Action-Szenen des vergangenen Jahres. Wahrscheinlich wird es auch Ende des Jahres die mit einer der besten Action-Szenen sein.
Das sagen ja viele von den letzten 20 Minuten von Baby Driver. Jetzt wird's ein harter
Ja,
Kampf.
Baby Driver habe ich noch nicht gesehen. Der lief bei uns in Stuttgart inzwischen nur in einem kleinen Kino. Ich überlege, ob ich lieber darauf warte, bis der Film auf DVD rausgekommen ist, weil das ist wirklich ein kleines Kino.
Okay, also da wirst du dann vielleicht nochmal deine Meinung revidieren, aber ich stimme dir zu, diese besagte Action-Szene ist schon, die ist schon von höchster Action-Szenen-Qualität. Also
Ja, also da kann man.
da sind ganze andere Action-Filme auf 1,5 Stunden nicht so gut wie diese 15 Minuten in dem Film. Aber das Ding ist halt, da muss halt darum trotzdem noch 1,5 Stunden Film passieren, die halt, und da, ich finde, das fällt halt so raus. Es fällt halt wirklich so raus.
Ja, also für mich ist es so dieser Turning Point. In dem Moment fängt der Film für mich an, ein Film zu sein, der eine Geschichte erzählt, der Figuren hat, die Stärken und Schwächen haben. Danach wird es ja auch, sie verliebt sich ja, die Lorraine, oder sie fängt eine Beziehung an.
Ja, sagen wir
Kann
es
man
mal
auch.
lieber so.
Ja, sie fängt eine Beziehung. Ja, man weiß, aber man merkt schon, das geht ihr ein bisschen nah alles und so. Und diese Action-Sequenz, ich muss da nochmal drauf eingehen, das ist ja quasi eine
Eine
Plansequenz. Also,
Pseudo-Plansequenz.
ja,
Sie
also
wirkt wie
sie wirkt
eine
so,
schnittlose Sequenz, aber
ja, sie
sie
wirkt
ist
so
nicht schnittlos.
wie eine Sequenz ohne Schnitt, Plansequenz. Und ich habe jetzt so im Nachhinein rausgefunden, angeblich waren es 40 Einstellungen, die sie da, also 40 Schnitte, die da drin sind. Und das ist richtig gut gemacht. Die siehst du nicht. Also bei zwei, drei Momenten habe ich gedacht, jep, da war ein Schnitt. Aber das ist vollkommen nahtlos. Und in diesem Moment hat der Film den Rhythmus. Das merkst du dieser Actionsequenz an. Da hat der Film den Rhythmus, der mir vorher so gefehlt hat.
Aber
Und dann geht's halt los.
ja,
Ja.
aber ich finde es halt gut, wenn der Film sich am Anfang Zeit nimmt, das aufzubauen. Wenn der von der ersten Minute an diesen Rhythmus gehabt hätte, dann wäre er bei 2 Stunden aber irgendwie auch die Luft nach der Hälfte raus gewesen, ganz
Naja,
ehrlich. Ich verstehe die Kritik und ich kann die völlig nachvollziehen. Mich hat es halt nicht gestört. Ich finde es im Gegensatz gut, dass es sich so lange Zeit genommen hat, um die Figuren so ein bisschen zu etablieren auf dem Schachbrett.
Ja, aber
Und
das macht er ja nicht,
ja doch,
finde ich. Also
natürlich.
er etabliert die ja nur auf dem Schachbrett. Du weißt dann, ja gut, dann ist der da, dann ist der da, aber du erfährst ja nichts über die Figuren.
Naja, schon. Also ich finde,
Nur.
über den Percival zum Beispiel erfährt man schon einiges und sie versucht halt, sich da irgendwie durchzuschlängeln, weil sie genau weiß, es ist total gefährliches Terrain, auf das sie sich begibt. Ich finde, der Film schafft es halt auch irgendwie, das ein bisschen so zu, bis dahin so dieses James-Bondige ein bisschen zu entzaubern, dass eben nicht alles total smooth und easy und sofort hat man alle den einen Hinweis, den man braucht und dann geht man von A nach B und von B nach C, sondern manchmal versucht man, ist man halt auch 2 Tage irgendwo und findet nicht die Informationen, die man braucht und sitzt da und denkt, die Scheiße, Scheiße, Scheiße. Das finde ich halt, gerade für den Film ist es erstaunlich, dass sich die Zeit nimmt, beziehungsweise es ist halt, um nochmal darauf hinzukommen, da hält es sich halt zumindest oberflächlich an die Vorlage.
Ja, glaubst du, also über die wir noch gar nicht gesprochen haben, was ja schon interessant ist Charlize Theron. Ja, wir haben jetzt James McAvoy spielt mit, den kennt man ja auch jetzt auch zuletzt durch Split.
Ja, lass mal, bevor wir über Charlize ein bisschen mehr reden, über die anderen Figuren vorher reden. Also James McAvoy zum Beispiel, solide, aber ist halt leider in der Fall halt auch echt so eine typische James McAvoy-Rolle. Wenn man Drecksau gesehen hat, dann ist es halt fast 1:1 dieselbe Performance, finde ich. Und das fand ich dann so ein bisschen, ja, hätte ich mir anders gewünscht oder erwartet. Also die Figur ist zum Beispiel im Comic einfach ganz anders. Ich sag nicht, dass das besser oder schlechter ist. Ich will es nur, damit man so eine Relation hat. Also der ist da weitaus weniger drüber und versoffen und was weiß ich nicht alles. Deswegen ist die Idee, das daraus zu machen, schon okay. Aber wie McAvoy das macht, finde ich, war jetzt nichts Besonderes. Oder was meinst du?
Nee, es war, also es ist ja auch ein, wo ich dann, ein Fehler, wo wir schon drüber gesprochen haben, oder ein Mangel an dem Drehbuch, das Drehbuch, ja, das ist in vielen Dingen, ist es nicht in meinen Augen nicht richtig ausgearbeitet. Also wenn ich jetzt am Anfang ja gesagt, die sind zwar alle positioniert auf dem Schachbrett, die haben auch so ein paar Charakterzüge, ja, aber die werden nicht lebendig, ja. Und der McAvoy soll ja eine sehr wichtige Rolle, der hat ja eine sehr zwielichtige
Ja,
Rolle,
ja.
weil man ja nicht weiß, wirklich bis zum Ende, ist das jetzt ein guter oder ein schlechter, ne, oder ein böser. Und der war mir egal,
Genau,
ja.
das ist das
Und
Problem, ja.
mir fing es dann, ich fand zum Beispiel Spyglass, ja, also der Überläufer, der noch seine Familie rüberbringen muss und so weiter, den fand ich total verschenkt, die Figur. Und auch, naja, gut, dann würde ich jetzt wieder auf Charlize Theron kommen. Dann sind ja noch andere Figuren
Genau.
oder andere.
Gut, also so Sachen wie John Goodman, Toby Jones und James Faulkner als die MI6 bzw. CIA-Chefs waren so, wie man sich das erwartet. Die sind jetzt nicht performancemäßig über sich hinausgewachsen. Aber ich muss mal wieder sagen, Sophia Boutella. Sophia Boutella hat mir sehr gut gefallen als die französische Spionin.
Ja, sie war halt. Wie viel wollen wir jetzt über die Frau erzählen? Wollen wir jetzt
Nee, es geht. Nee,
Spoiler?
nee, nee, nee. Du kannst ja
Ja,
einfach nur
nee.
sagen, ob du da, ob sie das gut, glaubhaft und so weiter gemacht hat oder ob du das sehr klischeehaft fandst oder.
Naja, sie hat halt eine sehr unerfahrene Agentin vom Drehbuch her gespielt, ja. Und ich nehme, die ist ja auch schon Mitte 30, ja. Und also da hätte mir jetzt besser gefallen, wenn da eher so ein Gegenstück, also so das französische Ebenbild von Lorraine,
Ach
von
so,
der,
okay.
ja, also, aber das ist jetzt so Geschmackssache. Also da sind wir jetzt wirklich im Geschmäcklerischen, ja. Ich verstehe das, Sophia Boutella wird jetzt von vielen gelobt. Also ihre Rolle in Atomic Blonde, ja, von der, wie sie es gespielt hat. Ich fand halt, sie war für die Rolle ein bisschen zu alt, ja.
Okay,
Und
ja.
weil normalerweise hätte das irgendwie so ein ganz junges Ding sein
Aber
müssen, die
die,
sich so,
ja.
weil die verhält sich ja auch teilweise sehr naiv
Ja,
bei dem Ganzen,
ist aber ja
ja.
auch angeblich ihr
Und
erster, es ist ja auch ihr erster Auslandseinsatz und so. Und ich
ja,
finde,
das ist
man nimmt,
halt.
also ich habe es ihr schon abgenommen. Also die hat ja auch ein sehr junges Gesicht. Die sieht jetzt noch nicht alt aus, sage ich mal. Also es gibt
Wenn man
ja,
das von 35 sagen kann, ja.
na, du weißt schon, was ich meine. Manche
Ja,
Leute sehen mit 35 noch aus wie mit 18. Also schau dir mal
ja.
Ellen Page an. Die hat sich in den letzten 10 Jahren nicht wirklich verändert. Nur mal für euch da draußen, falls ihr euch fragt, wer ist denn diese Sophia Boutella? Warum sollte ich die denn kennen? Die hat im Kingsman hat sie mitgespielt und auch
Es war die da ohne Beine,
genau, und
die mit ihren.
in Star Trek Beyond war sie das Alien mit der weißen Haut, was ja bis zu einem gewissen Punkt voll wichtig war und dann einfach zur Seite geschoben wurde.
Ja,
Und
und zuletzt in The Mummy war
genau,
sie
die
die
böse Frau.
Mummy.
Genau.
Ja, oder die Böse, ja.
Und also daher kennt ihr die, aber jetzt sieht man sie, glaube ich, so fast mit zum ersten Mal in normaler Kleidung und Make-up. Nicht als untote Mumie, nicht als Alien, nicht als Frau ohne Beine, sondern halt so, wie sie ist. Und ich habe ihr das abgenommen. Ich fand das gut. Ich fand, die hatten auch eine sehr schöne Chemie, die beiden. Das war sehr stimmig. Und weil du sagst, du hättest dir lieber ein Gegenstück gewünscht, das ist jetzt auch
Ah,
was.
das aber,
Ja?
ja.
Also.
Wow. Ja, wie gesagt, das ist sehr geschmäcklerisch.
Ja,
Das wäre dann ein ganz
das.
anderer Film
Ja,
geworden, ja?
vor
Also es
allem,
hätte ganz anders.
ne, weil das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist eine Änderung im Vergleich zum der Comicvorlage, um da jetzt wieder
Ah,
den Vergleich
okay.
zu ziehen, weil im Comic,
Ich muss dazu
ja.
sagen, Moment, ich muss dazu sagen, ich kenne das Comic nicht.
Ja,
Also.
deswegen sage ich es jetzt. Denn im Comic ist es ein deutlich älterer Mann.
Ah, okay.
Und der ist im Comic auch wirklich tatsächlich so eher ebenbürtig mit ihr. Er hat nicht ganz so viel, ich sag's jetzt mal, Screentime, wie jetzt die Frauenfigur. Aber ich find die Entscheidung, dass diese Figur so zu ändern, ist interessant. Also erstens mal überhaupt aus dem Mann eine Frau zu machen und ihr dann eine lesbische bzw. bisexuelle
Jetzt hast du doch den Spoiler gebracht.
Ja, meine du hast vorhin schon gesagt, verliebt.
Ja, aber ich habe nicht gesagt, in wen.
Ja, bitte.
Na gut, okay.
Wir reden hier von einem französischen Spion. Was? Du kennst doch die Franzosen.
Ja. Okay, gut.
Nein, also das ist ja jetzt auch jetzt kein Mega-Spoiler gewesen. Sorry, Leute. Wenn ihr euch jetzt davon gespoilert fühlt, dann Asche auf mein Haupt, es tut mir leid. Ich war jetzt gerade so ein bisschen drin. Aber auf jeden Fall fand ich die Entscheidung halt schon mal interessant, das zu drehen. Also die Liebesbeziehung gibt es in dem Comic auch. Und dann eben sie auch noch quasi jünger und unerfahrener zu machen. Weil du zu Recht sagst, das hätte dann ist einfach eine andere Geschichte, die dann erzählt wird.
Da muss ich dazu sagen, also ich wusste nicht, wie das in der Vorlage war. Ich weiß nur, wie es dazu kam. Offensichtlich wollte Charlize Theron da so einen Kniff, so einen Dreh drin haben, damit der Film sich ein bisschen unterscheidet von anderen Agentenfilmen. Und der Drehbuchautor hat dann diese Figur quasi umgeschrieben und dann so eingebaut.
Ach was, das war auf Wunsch von Charlize Theron?
Ja, also nicht unbedingt, dass dann diese lesbische Beziehung, sie wollte anscheinend irgendwas anderes haben. Sie wollte nicht diesen herkömmlichen, da kommt dann so diese typische Agentenbeziehung, die man ja auch schon tausendfach gesehen hat. Anscheinend ging das von Charlize Theron aus.
Also haben sie es gleich komplett. Deswegen halt auch sowohl der Gender Swap als auch vielleicht dieses Weggehen von dem Ebenbürtigen. Also ich fand es tatsächlich auch eine sehr interessante Dynamik zwischen den beiden. So dieser Altersunterschied und der Erfahrungsunterschied und so. Das fand ich interessant, weil wenn du Charlize Therons Rolle mit einem Mann besetzt hättest, dann wärst du 1:1 James Bond gewesen. Und so hat es einfach eine ganz andere Dynamik, finde ich.
Ja, oder Bourne.
Ja, oder Bourne, genau. Ich finde ihn viel näher an Bourne dran, von der Ästhetik, gerade in den Action-Szenen. Aber ich meine jetzt Bond im Sinne von, es ist Spionage und spielt in den 80er Jahren. Damals war ja Bond auch noch der große Held, ne? Und so. Also das ist klar, jetzt mittlerweile ist es einfach auch von der Ausleuchtung und wie wir schon gesagt haben, diese Plansequenzen und so weiter, das wirkt alles sehr bornig, sage ich mal. Also ich finde die Dynamik dadurch sogar tatsächlich interessanter, einfach weil sie auch unverbrauchter ist, ganz ehrlich.
Ja, das ist ja auch so eine, die geht ja auch oder die vertieft sich ja die Beziehung nach dieser Action oder nach diesem Plot, dass sie jetzt den Spycluster rausschmuggeln müssen und so weiter. Und das fand ich ja auch gut. Ja, dann. Ich finde wirklich, dass diese Lorraine also verlieben ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, aber dass sie schon sehr Muttergefühle kannst du jetzt auch nicht sagen, ja.
Beschützerinstinkt.
Aber dass ich so diesen Beschützerinstinkt geweckt wird und dass das halt auch der Figur, die ja vorher, also muss man sich wirklich vorstellen, Charlize Theron ist eine Stunde lang in dem Film eiskalt.
Im wahrsten Sinne des Wortes,
weil der Film fängt ja damit an und das finde ich eigentlich auch ein gutes Bild, also um den Charakter so. Erste Bild, glaube ich, das du von ihr siehst, ist, wie sie in einer Badewanne voller Eiswürfel badet, weil, das sieht man auch, sie ist überall am ganzen Körper mit blauen Flecken übersät und so weiter, aber sie ist eine Stunde lang ist diese Frau eiskalt. Und dann in dieser Actionsequenz, da siehst du wirklich 15 in jede Einstellung, wie dann auf einmal da
das
ein
Feuer,
blauer Fleck dazukommt, da ein bisschen Blut. Das ist super vom Make-up.
Ja, und das
einerseits
ist auch
vom Handwerklichen toll gemacht. Aber da ist auch, da merkst du auf einmal, dass diese Figur, ja, auf einmal dass diese Fassade bröckelt.
Ja, man merkt halt erstens.
Und das zieht sich halt dann durch den Rest des Films auch noch durch.
Ja, aber ich finde halt schon wichtig, dass sie vorher diese Fassade hat. Denn wenn sie die halt nicht gehabt hätte, dann wäre dieser Effekt auch nicht so stark gewesen, finde ich.
Ja, aber muss man die eine Stunde lang?
Ja, das ist die Frage.
Ja, das ist so, so wie so ein Mantra. Kriegst du es immer wieder eingebläut. Die ist eiskalt, die ist nächste Szene, die ist eiskalt, nächste Szene, die ist eiskalt und so weiter.
Ja, ich finde
halt,
das
hätten wir nach.
Ja, die haben halt, aber das liegt nicht unbedingt daran, dass der Film, also dass die Story das so macht, sondern einfach, ich finde, der Film ist einfach auch eine halbe Stunde zu lang und da ist natürlich schon die in der ersten Stunde die halbe Stunde eher wegzuschneiden, weil da sind auch viele Szenen, da hinzugefügt worden, die es halt in der Vorlage auch wieder nicht gibt und dadurch funktionieren die vielleicht auch nicht so gut von der Dramaturgie her. Der Punkt ist einfach, dass du vollkommen recht hast, sie wirkt auf jeden Fall ab, das ist so ein Punkt, wo sie sehr emotional wird auch. Also es geht darum, diesen Spyglass rauszuholen, das ist für sie persönlich auch wichtig. Sie hat diese Beziehung, egal ob sie die jetzt ernst meint oder spielt, weil sie halt tatsächlich auch eine Agentin ist. Das heißt, man kann ihr nicht alles abkaufen, was sie so immer sagt und tut. Also man merkt dann auch in der Sequenz vorher die Action-Sequenzen, wo sie sich so so wehrt und durchaus auch hart ist, da ist sie trotzdem immer noch sehr gefasst und sehr cool. Ne? Mhm. Also sie verliert nicht die Fassung und so weiter. Und in der Szene geht es halt wirklich, da merkt man, okay, die kämpft jetzt mehr oder weniger auch um ein nacktes Überleben. Und das
war halt auch das Problem vorher, weil es war einfach zu leicht alles. Sie hat das vorher so durchgezogen wie so ein Superheld.
Ja, und genau das ist das, wo ich sage, diese Balance hat mir, weißt du, das meinte ich mit, da konnte sie nicht entscheiden. Mal war er Spionage-Thriller und mal war er wieder so ein Action-Film. Hm. Und er konnte sich irgendwie nie entscheiden, was bin ich denn jetzt? Ist sie jetzt so eine überkrasse, fast superheldige John Wick-Agentin? Oder ist sie doch eher menschlich und einfach nur gut ausgebildet und kennt sich halt aus, muss aber schon auch viel einfach machen, wie wir normale Menschen auch? Und das meinte ich mit, der Film kann sich nicht so ganz entscheiden, in welche Richtung er geht, weil die Action-Sequenzen sind natürlich so null in der Comic-Vorlage. Also das ist alles hinzugedichtet. Auch diese große Plansequenz ist im Comic 2 Panels, wo sie einen Typen eine Treppe runterstürzt. Also dementsprechend merkt man dann halt schon auch den Einfluss von den Regisseuren und den Drehbuchschreibern. Aber dann lass uns jetzt mal auf Charlize Theron eingehen, weil das ist, ich finde, die liefert wieder einmal eine Hammer-Performance ab.
Ja, also nach Mad Max Fury Road, wo sie ja auch eine Action-Rolle hatte, finde ich ja sehr interessant, wenn ich mal dran denke, so, die hat ja angefangen, ich glaube, so die ersten Rollen wirklich so als Anhängsel, ich sag mal, als Anhängsel von Keanu Reeves übrigens, Anwalt des Teufels, zum Beispiel. Ja. Übrigens, kleiner Neben, also auch so, aber was ich auch gelesen habe, anscheinend haben sich die Vorbereitungen zu dem Film, das Training und so überlappt mit den Vorbereitungen zu John Wick 2 und die beiden waren dann Sparringpartner.
Ach was.
Ja, die haben da zusammen anscheinend. Wer weiß,
ob es da nicht mal ein Crossover
gibt. Ja, wer weiß.
Shared Universe. Ich höre die, ihr Trapsen.
Das ist die Mama von John Wick oder so. Ich finde, die hat da angefangen so als Anhängsel, und hat sich immer so über die Jahre, Monster, glaube ich, war ja so große...
Monster war richtig krass.
Der für ihre Karriere so, das hat ihr ja keiner zugetraut. Vorher hat man ihr gedacht, die ist halt ganz hübsch und die kann ein paar Dialoge sagen und so weiter. Und die ist auch sympathisch, die hat ein sympathisches Lächeln und so weiter, sieht gut aus und so. Aber die war ja vorher eher so auf den Trip, so ich mache jetzt so diese Rom-Com-Tante.
Naja, das und nicht unbedingt. Also ich meine, das hübsche Beiwerk, sag ich mal. Ne?
Ja, Hancock auch noch so ein bisschen. Und dann Monster und jetzt halt Fury Road oder jetzt Atomic Blonde. Das ist halt so, sie ist jetzt 42. Ja? Sie ist, da waren sicherlich auch Stuntfrauen mit beteiligt, aber wenn man jetzt diese eine Szene in diesem in dem Treppenhaus nimmt, also von der wir jetzt geredet haben, da hat sie wahnsinnig viel selbst gemacht.
Ja, also es gibt wie bei John Wick, gibt es bei ihr eben auch Featurettes, wo sie trainiert und die trainiert schon richtig hart. Also, weil alle immer so sagen, oh, Keanu Reeves, der macht noch so viel selber und der ist fit wie ein Turnschuh. Na, dann schaut euch mal Charlize Theron an. Also meine Fresse, die braucht sich nicht zu verstecken. Also das Sparring von den beiden würde ich echt gern sehen oder hätte ich gern gesehen, weil die glaube ich, nehmen sich da nichts. Aber ich meine, also ihre Karriere ist jetzt nicht total in eine Richtung. Sie hat auch nach Monster... unterschiedliche Filme gemacht. Ne?
Ja,
sie
ja,
war
ich
auch
sag
in
aber
Snow
Monster,
White
Monster
and the
war
Huntsman,
so
sage ich nur. A Million Ways to Die in the West, sage ich nur. Also sie hat sich jetzt nicht nicht dann plötzlich zur Actionheldin, sage ich mal, entschlossen zu werden und macht nur noch
Aber
das,
es
aber
war
sie
so
hat
ein,
bewiesen, dass sie auch andere Rollen
was anderes
als
kann,
das
ja.
schöne Beiwerk sein kann. Wobei ich,
Ja.
ja, also ich habe ihr das eigentlich schon spätestens seit Astronaut's Wife zugetraut, weil das war ja auch eher so ein Thriller, wo sie halt mehr sein musste von der Performance als nur schön.
Das war mit Johnny Depp,
Ja.
oder? Ja. Ja, ich finde aber auch jetzt unabhängig von den Action-Szenen vorher ist sie halt, ist sie halt auch super gut. Also wird sie eher wie so eine Werbeikone ausgeleuchtet in dem Film, ja. Aber ich finde halt so ab der, wo ihre Fassade so brüchig klingt, da kommt das auch so ein bisschen in ihren Augen, so in ihrer Mimik, merkt man dann halt auch, dass sie auch eine Schauspielerin ist, ja. Und da habe ich ihr halt abgenommen. Diese ganze Entwicklung bis zum Ende hin. Und da fand ich halt so rundum gesehen, war das schon ein Film, der natürlich, das machen sie auch vollkommen richtig, sie konzentrieren sich bei der Werbung in dem Film immer auf Charlize Theron. Sie ist das wie John Wick, also wie Keanu Reeves in John Wick, die den Film trägt,
Ja,
um den sich alles
definitiv,
dreht.
ja.
Und das ist so die Performance. Und was ja ganz interessant, die haben ja auch ein ähnliches Einspielergebnis. So, ich gehe da schwer davon aus, dass wir von Atomic Blonde, weil der auch relativ günstig gemacht war und so weiter, auf DVD wahrscheinlich gut, also im Heimkino gut laufen wird, dass wir da auch noch Fortsetzungen sehen werden.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Oder Prequels.
Ja, eher das vielleicht. Also du hast ja den Film auch gesehen, deswegen weißt du, was ich meine.
Ja.
Wir werden jetzt nichts weiter in diese Richtung sagen, weil jedes weitere Wort wäre schon zu viel gesagt, aber du weißt, warum ich da skeptisch bin. Das ist übrigens im Comic ähnlich, aber nicht ganz so. Also das Ende.
Okay.
Um nochmal ein bisschen auch das zusammenzubringen, also auch nochmal diese Action-Sequenz, die du gemeint hast. Also erstes Mal finde ich das super, super, super gut gemacht von ihr auch und sehr, sehr überzeugend. Und ich finde es auch eine tolle Designentscheidung, dass man während des Kampfes merkt, dass die Beteiligten tatsächlich auch Wunden davon tragen. Und
Genau.
dementsprechend auch dann echt nach 10 Minuten denkst du dir, die kann eigentlich gar nicht mehr stehen und sie kann halt auch echt kaum noch stehen. Witzig finde ich übrigens auch, dass ihr Hauptbösewicht, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, den kenne ich irgendwoher, den kenne ich irgendwoher und woher kannte ich ihn? Aus dem zweiten Matrix-Film. Da ist er nämlich der neue Agent Smith quasi.
Ah,
Ja,
okay.
genau.
Okay, das wusste ich jetzt nicht.
Das ist tatsächlich ein Stunt-Double gewesen, das sich dann so über B-Action-Filme bis zu Matrix 2 hochgearbeitet hat und danach leider wieder in die Versenkung verschwunden ist. Und das ist jetzt so ein bisschen sein Wiederkommen.
Ja.
Aber also der kann halt Martial Arts-mäßig auch richtig was. Und deswegen hat sich das natürlich angeboten, da diese Kampfszene. Aber das Gute ist halt, dass der Film ja trotzdem nicht. Also man merkt natürlich schon, man weiß, das ist choreografiert. Aber es ist jetzt nicht dieser sauber choreografierte Kampf, finde ich, sondern es ist halt wirklich so, die behaken sich mit allem,
Die
was die
kloppen
gerade
sich.
in die Finger kriegen. Und machen jetzt nicht hier so Schlag, Ausweich, Hebel und sonst irgendwas, sondern die versuchen sich halt einfach mit allem, was geht, irgendwie gegenseitig auszuschalten. Also sehr, sehr, wie man sagen möchte, authentisch.
Ja. Wer überhaupt nicht authentisch war, und da muss ich jetzt noch einen Satz loswerden, das war Til Schweiger. Til Schweiger spielt in diesem Film
Als ich
mit.
das gesehen habe, ich wusste es vorher nicht. Und ich
Ja,
dachte, oh nee.
und jetzt kennt man ja, Til Schweiger ist ja normalerweise einer, der zumindest irgendwie einen bösen Killer spielt in einem Hollywood-Film, ja.
Ja, oder
Und in
halt,
dem
ja.
Film spielt er, das ist kein Witz, einen Uhrenmacher. Ja, Til Schweiger spielt einen Uhrenmacher. Natürlich auch ein Agent, aber ein Uhrenmacher, der ungefähr zwei Sätze in dem ganzen Film sagt. Ja,
Mal wieder ein
und
Film, wo er nur zwei Sätze sagen darf.
da habe ich mich persönlich gefragt, what the fuck? Warum? Ja, ist das so dieser Quotendeutsche, ja, den sie da reinbringen müssen oder so weiter? Haben sie deswegen Förder? Geldern gemacht, dass da ein deutscher Schauspieler mitspielt. Ich meine, das ist in Berlin. Also normalerweise kriegst du da schon deine Fördersachen und alles, ja. Aber also das ist vollkommen
unglaubwürdig.
Bescheuert.
Unglaubwürdig.
Ja, also unglaubwürdig.
Stellt
also
euch vor, Vin Diesel wäre da gestanden und hätte mit so einer Nickelbrille im Tweet-Anzug an irgendwelchen Uhren rumgeschraubt oder so. Ja. Oder weiß ich nicht.
Dem hätte ich das eher abgenommen.
Oder Jason Statham.
Ja. Das wäre witzig gewesen. Das wäre witzig
ja,
gewesen.
Aber so das soll ja ernst sein. Und das hättest du bei den anderen genannten jetzt auch nicht geschafft. Das ist ja keine ernste Rolle dann. Und ich weiß nicht, ob er sich jetzt versucht zu etablieren von seinem...
Das hat er ja vorher schon ein paar Mal versucht immer. Und das ging ja immer schief. Und also das ist jetzt eine Rolle, da wird er wahrscheinlich ein paar Tausend oder was weiß ich wie viel bekommen haben. Wahrscheinlich direkt Cash auf die Hand, ein Drehtag und abends wieder weg oder sowas, ja. Aber vollkommen bescheuert. Also das fand ich jetzt in dem Film vollkommen daneben.
Also da hätten sie sich vielleicht doch lieber Daniel Brühl holen sollen. Aber der ist vielleicht der hat auch vielleicht keinen Bock mehr.
Ich glaube, Daniel Brühl ist inzwischen zu groß
dafür. Ja, wollte ich gerade sagen, der
ist zu Daniel bekannt. Brühl hat durch seine Rolle im letzten in Civil War. Glaube ich, hat der einen ziemlich guten, also für so einen richtig Bösewicht in einem großen Blockbuster taugt es bei dem auf jeden Fall.
Ja, ja, klar. Also ich hoffe auch, dass das mal passiert demnächst. Aber es hätte ja noch andere einfach deutsche Schauspieler gegeben, hätte es zu Genüge gegeben. Alle wären besser gewesen als Til Schweiger.
Als Til Schweiger in der Rolle. Ja, vielleicht sehen wir Daniel Brühl als Bösewicht in Atomic Blonde 2.
Ja, vielleicht.
Wenn es dazu kommen sollte. Ansonsten, wenn wir mal kurz zusammenfassen, kann ich das so sagen, Jason Bourne trifft John Wick in Berlin der End-80er Jahre.
Ja, finde ich jetzt halt für ein bisschen viel Name-Dropping. Also da ist die Schnittmenge schon ein bisschen schwierig zu machen. Ich würde halt nicht sagen, X trifft Y trifft Z. Das ist ein eigener Stil. Also ich finde halt, das ist nicht nur die Melange aus den drei genannten, sondern das ist schon sehr eigen, was der Film da macht. Also auch eben durch solche Momente, dass du sagst, okay, am Anfang ist sie halt sehr undurchsichtig und dann öffnet sich das Ganze, aber trotzdem... Ist sie jetzt nicht total unglaubwürdig plötzlich in ihrer Rolle. Ja. Ich wollte aber jetzt noch mal ein bisschen auf die Vorlage noch ein bisschen eingehen, weil die Vorlage ist komplett in Schwarz-Weiß, was schon mal irgendwie spannend ist, weil das ja mit diesem Neonfarbenen des Films völlig bricht. Sie hat auch dunkle Haare und keine weiß blondierte Perücke oder was auch immer. Und da gibt es, wie gesagt, so gut wie gar keine Action-Szene. Und der Film, also das Wenn ich es nicht besser wüsste, ist diese Comic-Vorlage eher die Comic-Vorlage zu Bube, Dame, Aspion oder wie der hieß. Wie heißt der?
John le Carré,
Tinker Tailor Soldier 2. Das ist The Coldest Winter. Also falls ihr jetzt darüber nachdenkt, euch die Vorlage zu holen, erwartet um Gottes Willen nicht das, was der Film Atomic Blonde euch, sondern das hier ist wirklich reines Agenten-Thriller. Das ist wahrscheinlich für die meisten viel zu langweilig. Und das ist halt genau das Problem, was der Film dann eben nicht ganz schafft, sich davon zu lösen. Und deswegen diese für viele dann langweiligen Szenen drin hat, in denen nichts passiert. Aber du meintest ja auch, es ist für dich alles sehr straight. Ich habe auch mit einigen Leuten gesprochen, die am Ende rausgingen und haben gesagt, also ich habe nicht verstanden, wer jetzt böse und wer nicht und was und wie. Also ich finde, der Spionage- und Thriller-Anteil ist schon noch so da, dass man eben sagt, okay, der ist schon mehr als bloß ein hirnloser Action-Spaß.
Ja, jetzt müssen wir spoilern und das will ich jetzt nicht, weil der hat ja da die ein oder andere Pointe, hat er ja doch. Ich finde halt, er versucht durch diese Struktur, das ist alles jetzt in diesem Debriefing, in dem Verhör oder wie man es nennen will, erzählt wird, also diese nicht chronologische Erzählweise, da macht er es komplizierter, dem Ganzen zu folgen. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt am Ende liegen die Karten ja alle auf dem Tisch. Mhm. Also, ich persönlich finde, da bleibt keine Frage offen. Ja?
Ich finde auch, dass da...
Da wird geklärt, da wird in der letzten Szene wird geklärt, wie diejenige Person, mit derjenigen Person zusammenhängt, genau. Warum,
ja, also das sind alles. Das auch, aber
und das ist sehr simpel.
Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du das von Anfang an oder ab einem gewissen Punkt total voraussehen kannst.
Also ich hab's, ich sag mal so, ich hab mir, wann war das? Also da war irgendeine relativ früh war eine Szene, wo ich gedacht habe, ah ja, okay.
Okay. Also echt? Also wirklich den
sagen,
allerletzten?
Ja.
Letzten?
Ja, okay. Ja. Also diesen allerletzten, das...
Ist mal, nein, wir
so Andeutungen
ja,
machen.
Nee,
aber das...
Ich habe das nicht vorher gesehen, ehrlich gesagt, weil ich kannte ja die Vorlage und wusste dann, okay, das und das wird passieren. Und dann kam ja noch was quasi. Und das hatte ich dann, das habe ich auch inhaltlich nicht vorhergesehen, muss ich sagen.
Ja, also ich habe ja, wir haben ja am Anfang gesagt, dass es da auch so um so einen geheimnisvollen Agenten geht. Mhm. Und diese Identität von dem Agenten, die hatte ich relativ früh raus.
Ach so.
Also es war eher, das war nicht so, dass ich jetzt das irgendwie, das war ein Gefühl, dass ich gedacht habe, ja, genau darauf läuft es hinaus. Weil die andere Lösung, die der Film ja die ganze Zeit anbietet, ja, die ist so offensichtlich.
Ja gut, klar, aber ich finde trotzdem nicht, dass man das so vorhersehen kann.
Okay.
Im Comic weil, ist es übrigens so, dass da noch eine Ebene drin ist. Da gibt es nicht nur diese eine besondere Person, sondern gibt es halt noch, wie soll ich sagen, noch eine quasi dritte Person, beziehungsweise noch eine andere Fraktion. Das sind Auftragskiller, die sich auf Agenten spezialisiert haben.
Okay.
Und dadurch wird das Ganze in dem Comic auch nochmal eine ganze Ecke komplizierter, sag ich mal.
Ah ja, okay. Das ist ja ein eigener Plot.
Ja eigentlich. Gut, ich meine, das ist einfach nur noch da, aber das wird anhand von zwei Figuren gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass dann nochmal fünf Seitenstränge aufgezogen wird, sondern das wird mit den vorhandenen Figuren, die da eh schon da sind, nochmal mit eingewoben. Aber es ist halt dann nicht ganz so simpel. Aber ich muss auch sagen, ich fand trotzdem, das Ende, wie es war, jetzt nicht so vorhersehbar, dass ich mir gedacht habe, interessiert mich gar nicht mehr langweilig, ich weiß schon alles. Also um nochmal auf so ein abrundendes Ding zu kommen, ich habe mich trotz dieser ganzen Abzüge und trotz dieser Abänderungen von der Vorlage, habe ich mich sehr gut von dem Film unterhalten gefühlt. Ich finde Atomic Blonde, ich finde sie als Figur ist eine coole Actionfigur, eine coole Sau.
Ja, man muss noch sagen, ist eine coole weibliche Actionfigur.
Ja.
Das haben wir ja noch gar nicht so, da haben wir ja nur quasi das so als gegeben akzeptiert, aber das ist so, also ich müsste jetzt lange gucken, bis ich so einen Film finde, der so eindeutig auf eine Frau als Actionheldin zugeschnitten ist. Du kannst Hunger Games nicht so direkt nehmen, weil das nicht unbedingt Actionfilm jetzt ist, aber so ein Actionfilm, das lange musst du da suchen,
bis
du da so einen findest.
Und sie ist auch ein runder Charakter, der mehr als ein Gesichtsausdruck und eine Sache drauf hat. Ne? Also ich meine, sie hat ja zum Beispiel auch schon in einer anderen Verfilmung mal mitgespielt, nämlich Aeon Flux. Und hat ja nicht, das ist ja auch, also da könnte man jetzt auch sagen, ja, siehst du, da gab es auch schon eine Actionheldin, es war sogar Charlize Theron, die das auch schon gespielt hat, aber es ist...
Ich glaube, Aeon Flux kam ein bisschen zu früh.
Ja, das auch. Noch dazu waren die falschen Leute dabei, glaube ich, so ein bisschen und zu wenig Budget, aber ich finde die Figur von Lorraine ist schon nochmal eine ganz andere. Also die ist nicht einfach nur eine coole Agentin, finde ich. Also die hat schon... noch mehr, finde ich. Genauso, also sie ist zum Beispiel, finde ich, mehr Mensch, als es John Wick ist.
Ja, gut, das ist jetzt, also das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe bei John Wick war von Anfang an, auch weil sie von Anfang an seine schwache Seite so gezeigt haben. Also die, was heißt schwach? Seine emotionale Seite, die Liebe zu seiner Frau,
ja
also seine Schwäche genommen, ja. Die haben sie ja von Anfang an gezeigt und das waren auch gleich so Hämmer, also die stirbt, weil sie Krebs, Gehirntumor oder irgend sowas hat und so weiter. Das wurde ja gleich am Anfang so eingeführt und dann da fand ich die Motivation von ihm. Ja, und es ist nicht der Hund gewesen, warum er das alles macht, ja. Diese Motivation von ihm, die war von Anfang an da. Du hattest von Anfang an bei John Wick, hattest du die Charaktermotivation. Und das ist ja eins der zentralsten Dinge, die du in einem Drehbuch sofort etablieren musst. Warum macht die Figur das?
Ja.
Was ist der Grund dafür?
Das meine ich ja dass John Wick das nicht hat. Aber er ist halt in allen seinen Aspekten sehr viel eindimensionaler. Ne? Er hat diese eine Motivation und er hat eine einzige Art, damit umzugehen. Ja. Und das meine ich. Und Charlize Theron's Charakter hat mindestens eine weitere Motivation, Dinge zu tun, die sie tut. Und sie hat verschiedene Wege und Mittel, dahin zu kommen. Und das meine ich mit, sie ist mehr Mensch und mehr vielseitiger, als es ein John Wick ist. Und nur nochmal, um auch zu sagen, okay, es ist nicht nur der Unterschied auf der Action-Seite, dass halt das eine ist Gun-Fu, das andere ist halt normale Action, in Anführungsstrichen, sondern auch auf der Figurenebene sind da Unterschiede. Sie ist nicht einfach nur ein weiblicher John Wick. Finde ich.
Ja. Ja, das kann man, glaube ich, so, also das sollte man nicht vermuten, wenn man in den, also sollte man nicht erwarten, wenn man in den Film
sonst geht. Wird man nämlich enttäuscht, finde ich.
Yeah. Ja.
Aber enttäuscht war ich nicht und du ja auch nicht, oder? Am Ende bist du ja rausgegangen.
Also nach einer Stunde super. Also wenn ich mir den nochmal ansehe, spule ich gleich vor.
Aber besser die zweite Hälfte ist gut als die erste Hälfte, oder? Weil sonst hast du eine coole erste Hälfte und dann gehst du mit einem scheiß Gefühl raus.
Man sagt ja immer, so das Anfang und am Ende, das Ende, also der Anfang, der hält dich im Film drin, das Ende wirst du nicht vergessen, was dazwischen passiert, ist nur so halb wichtig. Ja? Also da muss ich dazu sagen, es ist ein blöder Spruch, ich weiß es. Ja? Dazu muss man sagen, der hat ja auch am Anfang die ersten ein, zwei Actionsequenzen, Atomic Blonde, super. Danach fing es ja bei mir an, weil es dann immer sich wiederholt hat, immer. Und du weißt nicht, warum und wieso. Und das Ende oder ab der Hälfte wurde es ja richtig gut. Also bei mir ist eher zwiespältig. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ey, das ist totaler Schrott. Lass die Finger davon. Ja, es ist kein Suicide Squad.
Ja gut, aber das ist ja jetzt wohl wirklich...
Das ist ja was ganz anderes. Nee, aber es ist kein Schrott. Also es gibt ja viele Filme, wo du so merkst, die dann so am Schneidetisch so kaputt gemacht werden.
Dunkler Turm.
Ja, Dunkler Turm oder sowas, ja. Oder das merkst du, das ist ein Film, die hatten vom Anfang an eine Idee, die haben sie so umgesetzt, die hat vielleicht nicht die politische Brisanz, die dieses Thema hergeben würde. Das hat wahrscheinlich kaum noch was mit der Vorlage zu tun, aber sie hatten eine Idee, die haben sie umgesetzt, die konnten sie umsetzen bei einem überschaubaren Budget, da haben nicht so viele Leute reingeredet, die haben natürlich den Film ein bisschen verkauft, so, ja, wir machen so einen weiblichen John Wick draus, ja, und so weiter, aber es ist durchaus ein ansehnlicher Actionfilm, auch von meiner Seite aus, und diese Actionsequenz in der Mitte, Leute, wenn ihr von Actionfilmen Interesse habt und ihr habt diese Szene nicht gesehen, dann habt ihr in diesem Jahr was verpasst.
Ja, das ist meine Ansage auf jeden Fall.
Ja. Aber ich bin natürlich gespannt, der Film läuft am 24.08. an. Bin natürlich gespannt, wie ihr, liebe Zuhörer, das Ganze seht. Ist es bei euch auch eher so ein zwiespältiges Gefühl, wenn ihr den Film gesehen habt? Oder ist das so wie bei Lara, die von Anfang an gut unterhalten war? Wir würden uns freuen, wenn ihr eure Kommentare bei uns in den sozialen Medien, Netzwerken mit uns teilen könnt. Wir sind sehr gespannt drauf. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen und hören uns wieder demnächst bei einem neuen, spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.